H2 Radio.
Das Campusradio.
Hallo und herzlich willkommen zu Omnifrequent. Es ist 18 Uhr und wir begrüßen euch herzlich zu dieser Sendung. Wir, das sind Jolina.
Grüße.
Und Robby, das bin ich. Und wir begleiten euch heute gemeinsam durch den Abend, der auch schon unser letzter sein wird. Das große Finale quasi. Jolina, was haben wir denn dafür vorbereitet?
Ja, also wir freuen uns schon drauf, denn unsere Sendung ist mal wieder prall gefüllt mit vielen verschiedenen Themen. Unter anderem schauen wir zusammen auf das Genre Dark Romance, haben den Rapper Plusmacher live im Interview und bieten euch einen kleinen geschichtlichen Einblick in die Romanik. Bevor wir damit aber beginnen, wollen wir über etwas Tragisches sprechen, das uns hier in Magdeburg alle schwer getroffen hat.
Am Abend des 20. Dezember fuhr ein 50-Jähriger gezielt in die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei dem Anschlag wurden 6 Menschen getötet und fast 300 verletzt. Der Täter war den Sicherheitsbehörden bekannt und in der Vergangenheit durch radikale Aussagen auf Social Media auffällig gewesen. Wir sprechen jetzt mit Matthias Quent. Er ist Soziologe, Rechtsextremismusforscher und seit 2021 lehrt er auch hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Guten Abend, Herr Quent.
Guten Abend, hallo.
Herr Quent, der Täter von Magdeburg war auf Social Media sehr aktiv. Dort ist er durch Verschwörungsmythen aufgefallen und außerdem Islamkritiker und AfD-Sympathisant. Wie ordnen Sie sein Profil denn in bestimmte oder bekannte Tätertypen ein?
Das ist sehr schwierig, eben weil es sich kaum einordnen lässt. Er hat eine für jede Form eigentlich der Gewalttäter, ob jetzt terroristisch, also politisch motiviert oder auch vor allem persönlich, als Amoktäter ungewöhnliches Profil, ja ein 50-Jähriger, der als Arzt gearbeitet hat. Hinzu kommt sein Migrationshintergrund, der von rechts außen instrumentalisiert wird für rassistische Zuschreibungen, obwohl es keinen klaren, unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesem Hintergrund und dem der eigentlichen Tat gibt. Die Tat, die erinnert an den islamistischen Breitscheidplatz in Berlin, den Anschlag 2016. Sie haben aber ja schon gesagt, er ist ein Islamfeind. Er hat sich in sozialen Medien, übrigens auch in seriösen Medien, in der FAZ in einem Interview, als der aggressivste Kritiker des Islams in der Geschichte dargestellt. Wenn man ihn politisch veröffentlichen würde, wäre es vor allem ein islamfeindlicher Anschlag, also eher ein rechtsterroristischer Anschlag. Aber es spielen auch sehr stark persönliche Verfolgungswahrnehmungen eine Rolle, aus denen sich eine generalisierte Feindschaft abgelesen hat. Also wirklich ein komplizierter Fall. In der Forschung würde man vielleicht von einem Salatbar-Attentäter sprechen, also jemand, der ganz aus unterschiedlichen persönlichen und ideologischen Angeboten sich eine Rechtfertigung für seine Gewalttat zusammensucht.
Wir haben ja schon mitbekommen, das Internet hat eine große Rolle gespielt bei dem Anschlag und vor allem bei der Radikalisierung des Täters. Zum Beispiel haben wir auch eine Parallele gesehen zu den Anschlägen Halle 2019 und Hanau 2020. Und gerade in Halle wurde sogar live gestreamt. Welche Rolle spielte Social Media bei solchen Tätern und diesen Taten?
Also ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie motivational das Internet oder wie einflussreich das Internet für diesen Täter, für die Radikalisierung war und in welche Richtung. Weil auch unter anderem er ja ein Forum betrieben hat, in dem vor allem auf arabischer Sprache geschrieben wurde. Da ging es um die Unterstützung von Menschen aus Saudi-Arabien, um von dort zu fliehen. Diese Inhalte sind noch nicht vernünftig ausgewertet nach meinem Wissensstand. Also online spielt eine Rolle, ist Teil der Lebensrealität, ist ein Radikalisierung. Spektrum, war aber für den Attentäter von Halle, würde ich sagen, viel, viel wichtiger als Radikalisierungsplattform. Er hat seine Bekenntnispublikation im Internet veröffentlicht. Er hat mit einer Sprache auf Englisch operiert, obwohl er Deutschsprache als Muttersprache hat, um eine internationale Hassgemeinschaft zu adressieren, aus der schon weltweit eine ganze Reihe von rechtsextremen Attentätern hervorgegangen ist. Das war bei dem Anschlag in Halle nicht ganz so explizit, nicht ganz so deutlich. Was ich in Halle im Hinblick auf die Bedeutung sozialer Medien noch gefährlicher oder auch eigentlich versetzender finde, sind die Reaktionen, also die vielen Falschinformationen, die noch am Abend selber transportiert wurden, die rassistischen Darstellungen, die wir jetzt und anhaltend in sozialen Medien finden, die schnellen, unreflektierte Weitergabe von Informationen, auch die Bilder, die uns alle erreichen, auch wenn wir nicht an dem Abend auf dem Weihnachtsmarkt waren, kennen viele etwa die Bilder des Autos, das durch die Menschenmenge pflügt. Das sind traumatisierende Bilder, die über soziale Medien noch viel mehr Menschen schädigen und verängstigen, einschüchtern können als die Tat als solche. Insofern haben soziale Medien hier auf verschiedenen Ebenen eine durchaus problematische Rolle und es braucht eine große Kompetenz, damit gut umzugehen. Das würde ich aber nicht allein auf die Radikalisierung des Täters beschränken.
Der Anschlag von Magdeburg, vom Magdeburger Weihnachtsmarkt lässt nach wie vor viele Fragen offen. Die Tat wird nicht nur Magdeburg, sondern ganz Deutschland noch lange beschäftigen. Die Opferbeauftragte der Bundesregierung hat eine Nummer für Betroffene geschaltet. Dort können sich Verletzte, Angehörige, Zeugen oder Ersthelfer melden. Die Nummer lautet 0800 3x die 0 9 546. Vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit, Herr Quent. Bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit Musik, und zwar dem Song von True Blur.
Robin, du merkst doch sicherlich auch, dass Wohnraum einfach immer teurer wird. Ich meine, wir sind Studis, da ist das Geld bekanntlich knapp.
Yep. Noch dazu sind laut der Bertelsmann Stiftung rund 30% der 16- bis 30-Jährigen einsam.
In Zeiten steigender Mieten, sozialer Isolation und der grotesken Auswüchse des Spätkapitalismus wünschen sich viele Menschen eine Alternative. Diese Alternative kann Gemeinschaft sein. Auch hier in Magdeburg und in ganz Sachsen-Anhalt gibt es Initiativen und Projekte, die alternative und kollektivistische Lebenskonzepte entwickeln. Unser Kollege Tom Böttcher hat sich mal in der Nachbarschaft umgeschaut.
Die Häuser denen, die drin wohnen. So lautet auch das Motto des Hausprojektes Klinker in Magdeburg-Buckau. Klinker wegen der roten Klinkerziegelsteine, aus denen das ehemalige Verwaltungsgebäude besteht. Heute bietet es auf 2 Etagen Wohnraum für 20 Menschen. Das Objekt gehört zum Mietshäusersyndikat, einem Projektverbund mit fast 200 Hausprojekten. Klinker ist erst seit kurzem beim Mietshäusersyndikat. Veit, ein Bewohner des Hauses, war fast von Anfang an dabei.
Vor ein paar Jahren saßen ein paar der Leute, die jetzt auch im Haus wohnen, hier auch in Buckau in der Kneipe. Die haben mal gesagt, ey, lass mal was machen, lass mal auch mal eine Hausprojektgruppe starten. Mit dem Gedankengang halt, Häuser vom Markt zu nehmen, einfach um quasi Häuser den Leuten, die drin wohnen. Das ist halt so eins der Prinzipien unserer Gruppe, aber auch im Allgemeinen des Mietshäusersyndikats, was auch aus der Hausbesetzerszene entstanden ist.
Das Mietshäusersyndikat ist ein Zusammenschluss aus Hausprojekten, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Es gibt einen Verein, in dem alle Bewohnenden Mitglied sind. Diesem Verein gehört eine GmbH, die dann das Haus kauft. Um als Projektmitglied im Mietshäusersyndikat zu werden, muss man sich auf der Vollversammlung vorstellen.
Wir mussten uns als Gruppe vorstellen, das ist unser Haus, seitdem haben wir gekauft. So sieht unsere Vereinssatzung aus, so sieht unsere GmbH-Satzung aus. Das ist unser Finanzierungsplan, das sind wir als Menschen, das sind unsere Gedanken, die wir uns über Konflikte gemacht haben. So ganz viele Fragen, die wir im Vorhinein erarbeiten mussten, uns vorstellen mussten. Und dann wurden wir letztes Jahr im November bei einer kleinen Mitgliederversammlung des Mietshäuser-Syndikats sogar in Magdeburg, aufgenommen ins Mietshäuser-Syndikat sogar einstimmig.
Veit hat vor ein paar Jahren einen politischen Wandel durchgemacht, hat angefangen, sich mit Anarchismus und kollektivistischem Leben auseinanderzusetzen. Dabei geht es darum, sich in allen Lebensbereichen mit anderen Menschen zu vernetzen. Neben seinem Freundinnenkreis hat er sich auch im gewerkschaftlichen Kontext unter Erwerbslosen vernetzt.
Ich habe Arbeitslosenaktivismus betrieben. Ich kann jetzt auch Leuten helfen, wenn sie einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen müssen zum Beispiel. Und das war dann so die eine Hälfte meines Lebens, die ich dann kollektivistisch organisiert habe. Und dann dachte ich mir so, okay, die andere Hälfte muss auch sein. Und dann kam halt eben durch die Gewerkschaft, in der ich damals aktiv war, andere Leute auf mich zu, Genossinnen, und haben gemeint, wir haben diese Hausprojektgruppe. Hast du nicht Bock mitzumachen? Und ich so, ja klar. So, weil endlich mal auch mein Wohnen gemeinschaftlich organisieren.
Aber nicht nur in Magdeburg gibt es alternative Lebenskonzepte. Auch die Zora in Halberstadt ist früher einmal besetzt gewesen. Um das Gebäude zu erhalten, wurde 1991 dann ein soziokulturelles Zentrum gegründet, das bis heute besteht. Bis 2007 gab es dort auch noch eine Wohnung für Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Im 300 Jahre alten Wirtschaftsspeicher des früheren Johannesklosters bietet der Zora e.V. heute ein breites Angebot. Vor allem jungen Menschen sollen unter dem Selbsthilfegedanken Alternativen zu einer konsumorientierten Lebensweise gezeigt werden. Jette leitet beispielsweise den Improvisationstheatertreff, der immer freitags stattfindet.
Kann man einfach zusammen sich verkleiden, Impro-Spiele spielen und einfach zusammen Spaß haben. Wir haben eine Krabbelgruppe jetzt neu ins Leben gerufen, das ist Donnerstagvormittag. Deutschkurse gibt es für Erwachsene und Kinder. Alle 14 Tage findet bei uns eine Beratung für migrantische Arbeitskräfte statt und eine Sprechstunde für von Rassismus betroffene Menschen. Wir haben ansonsten noch eine Queer-Refugee-Beratung da, die auch einmal im Monat ein Rainbow-Café anbietet. Ja.
Alternative Projekte und Lebenskonzepte werden oft zur Zielscheibe von rechtsextremer Gewalt. So wurde das libertäre Zentrum Litz in Magdeburg am 23. Dezember letzten Jahres von Faschisten mit einem Molotow-Cocktail angegriffen. Auch der Zora e.V. wird von Teilnehmenden der rechtsextremen Montagsdemonstration in Halberstadt bedroht.
Mit diesen Protesten zu tun, aber es brannte ein Auto ab. Und zufälligerweise war das jemand, der an diesen Montagsprotesten auch immer teilnimmt. Und dann war die Schlussfolgerung, das können ja nur die Linksextremisten aus der Zora sein. So war der O-Ton im Netz. Dann waren halt auch Kommentare wie, da muss die Zora mal brennen und so Geschichten. Da kommt halt eine nicht so gute Atmosphäre auf, sage ich jetzt mal. Ja, die Stickereien oder die... Dann stellen sie uns irgendwelche komischen Sachen vor die Tür und so. Also es ist nicht so, dass sie halt klar angreifen, aber die Atmosphäre, die sie aufbauen, ist halt ist eine Bedrohung.
Wenn ihr mehr Informationen zum Thema wollt, dann schaut zum Nachlesen einfach auf www.syndikat.org oder www.zora.de vorbei.
Apropos Lesen, hast du schon mal vom Genre Dark Romance gehört?
Tatsächlich ja. Also selber habe ich noch nicht irgendwelche Bücher aus dem Genre gelesen, aber ich habe ein paar Freunde, die das gerne lesen.
Ja, momentan werden ja viele LeserInnen von Dark Romance in den Bann gezogen. Dabei ist auch alles stets ziemlich kontrovers. Doch was machen diese düsteren Liebesgeschichten mit uns? Und gibt es vielleicht auch positive Aspekte des Genres? Unsere Kollegin Emily Sander wirft einen genauen Blick auf das Phänomen Dark Romance.
In diesem Beitrag werden Themen wie Missbrauch, Trauma und Gewalt aufgeführt. Wenn du Hilfe brauchst, dann findest du sie unter wildwasser-magdeburg.de.
Es fesselt sehr. Es fesselt, man kann es nicht aus der Hand legen. Es ist unkonventionell. Es ist kein Heavy Plot, also sehr leichte Lektüre. Und trotzdem passiert wirklich richtig viel. Und man muss auch sagen, der Tee ist richtig gut.
Das war Michelle. Sie ist Mitglied in einem Buchclub und liest gerne Dark Romance Bücher. Vielleicht habt ihr auf TikTok schon mal von der Very Bad Kings Reihe und Haunting Adeline gehört. Dark Romance ist besonders bei Frauen und jungen Mädchen sehr beliebt. Nicht selten geht es dort um toxische Machtspielchen, Gewalt und moralisch fragwürdige Hauptfiguren. Übliche Handlungen wären zum Beispiel Missbrauch, Mafia, Entführungen und explizite sexuelle Inhalte. Aber warum faszinieren uns solche Bücher mit ihren düsteren Geschichten? Diplompsychologe Robert Coordes gibt uns einen Einblick in die Tiefen unserer Psyche.
Ich glaube, dass wir grundsätzlich vielfach die Ambition haben, uns mit den Schattenaspekten der Psyche zu beschäftigen. Das heißt, wir haben, wenn man so will, können uns so ein Stück weit von außen mit anderen Menschen beschäftigen. Und das ist für viele eben auch eine entspannende Möglichkeit, vielleicht auch die eigenen inneren Anteile zu betrachten und innerlich auszuleben, ohne dass ich damit halt Schlimmes anrichte.
Der entscheidende Unterschied liegt zwischen der Wahrnehmung von Fiktion und Realität. Das Alter der LeserInnen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Wenn zu früh entsprechende Bilder oder auch entsprechende Szenarien vermittelt werden, dann prägt das natürlich, dann gehe ich davon aus, so ist die Welt. Und wenn das nicht so ist wie in dem Film oder im Buch, ja, dann läuft was schief, dann denke ich, ah ja, irgendwie ist es falsch oder nicht richtig oder sowas und werde halt, dann sickert das quasi so in mein Bewertungssystem ein und meine Sicht von der Welt.
Man kann kein genaues Alter für die Eignung von Dark Romans festlegen. Das Entscheidende ist das gefestigte Ich. Weiß ich, wer ich bin, was für Erwartungen ich an eine Beziehung habe und wie ich lieben möchte? Robert Coordes betont in dem Fall, wie wichtig Kommunikation ist, um die teils toxischen Beziehungsmuster in diesen Büchern nicht für selbstverständlich anzusehen. Wie bei Michelle kann dabei auch eine Community helfen.
Das mit der Community schweißt auf jeden Fall sehr zusammen und es zeigt aber auch eindeutig, wie es in der Realität nicht sein sollte. Wäre es jetzt so, dass dieses Verhalten im Internet stark romantisiert werden würde? Ich glaube, dann würden das viele und mich eingeschlossen bestimmt auch sehr beeinflussen und dann würde das meine Perspektive auch ändern. Aber zum Glück ist das ja nicht so.
Die Community bringt sich also gegenseitig immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber sie enttabuisiert auch.
Porno ist für Frauen ja eher negativ behaftet. Also irgendwie hat es nur eine negative Behaftung, wenn wir es schauen. Aber wenn wir es lesen, ist es gesellschaftlich irgendwie akzeptierter. Seit Dark Romans auch so groß geworden ist, hat man das Gefühl, offener über solche Themen reden zu können. Ich finde nämlich, diese Art von Büchern enttabuisieren auch stark Themen so in diesem Kinky-Bereich, welche Vorlieben man hat, dass man sich halt auch traut, Dinge auszuprobieren und offen mit Leuten aus der Community darüber zu reden.
Um alles nochmal auf den Punkt zu bringen. Dark Romans behandelt mal mehr, mal weniger ausgeprägt Themen rund um Missbrauch, Trauma und toxische Machtspielchen innerhalb von Beziehungen. Es schafft aber auch einen Raum, in dem man sich offen über sexuelle Vorlieben austauschen kann. Trotzdem ist es immens wichtig, einschätzen zu können, wo bei einem selbst die Grenzen liegen. Der Grat zwischen Fiktion und Realität wird immer schmaler, je jünger und unerfahrener die LeserInnen sind. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, Altersbegrenzungen auf diese Bücher einzuführen. Komme, was wolle, die Faszination bleibt.
Ihr habt es gehört. Werft vielleicht mal einen genaueren Blick auf die Bücher, die eure jüngeren Geschwister lesen oder sogar schon eure eigenen Kinder und zeigt Interesse. Zum Abschluss bleibt die Frage im Raum, ob Altersbegrenzungen für diese Bücher sinnvoll wären. Ein Thema, das sicherlich noch Raum für Diskussion bietet. Robin, was meinst du dazu?
Ja, also bei den Altersbegrenzungen wäre ich voll dabei, zumal das ja sowieso nochmal ein individuelles Ding ist. Pro Buch kann man immer noch spontan entscheiden. Wobei natürlich die Frage ist, ob das von der breiten Leserschaft auch gewünscht wird.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das hängt aber natürlich auch davon ab, ob sich eine Mehrheit findet. Aber was so eine Mehrheit bewirken kann, das zeigen uns jetzt Gewerkschaften. Aktuell wird wieder viel gestreikt und viele Demos werden von Gewerkschaften organisiert. Was Gewerkschaften genau sind und welche Vor- und Nachteile diese einem wirklich bieten, hat Lena Hillebrand für uns herausgefunden. Neben der FAU hat sie auch mit Peter Seifert, einem Verdi-Mitglied, gesprochen.
Nur, ich sag mal, gemeinsam und in großer Masse können wir viel erreichen.
Peter Seifert war schon während der DDR Mitglied einer Gewerkschaft. Heutzutage ist er Teil von Verdi. Eine Gewerkschaft ist eine Organisation von ArbeitnehmerInnen, die sich zusammengeschlossen haben, um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Dazu gehören typischerweise bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, Arbeitszeitregelung, Arbeitsplatzsicherheit und Schutz vor ungerechter Behandlung. Gewerkschaften führen oft Verhandlungen mit ArbeitgeberInnen, sogenannte Tarifverhandlungen. Aber wie zeitgemäß sind Gewerkschaften zu Zeiten von Social Media und Co. überhaupt noch? Schließlich verlieren viele Gewerkschaften an Mitgliedern. Von 2012 auf 2022 sind die Mitgliederzahlen des Deutschen Gewerkschaftsbunds von über 6 Millionen auf 5 Millionen gesunken. In unserer heutigen Zeit ist es möglich, sich mit sämtlichen Leuten auf der Welt zu vernetzen. Und es gäbe dabei keine bürokratischen Vorgaben, die man beachten müsste. Ein Nachteil, den auch Sebastian der FAU, also der Freien ArbeiterInnenunion, sieht. Die FAU ist eine klassenkämpferische Gewerkschaftsunion. Sie besteht aus Zusammenschlüssen unabhängiger Syndikate mit anarcho-syndikalistischen Prinzipien. Sebastian ist bereits seit 2012 Mitglied.
Nachteil ist, den man sieht vielleicht an so einer Gewerkschaft im Gegensatz zu loseren Gruppen, ist halt manchmal diese Bürokratie. Ist nicht immer gleich Aktion, Aktion, sondern man muss halt taktisch vorgehen und langwierig. So eine der langwierigsten Prozesse, die man überhaupt erlebt, glaube ich.
Auch wenn die ganzen bürokratischen Elemente einer Gewerkschaft auch einen Grund haben. Hierbei sei es wichtig, das richtige Maß zu finden. Das erklärt Hannes, ebenfalls Mitglied der FAU.
Nichtsdestotrotz hat die Bürokratie auch natürlich ihre Gründe, ja, also Protokolle und Strukturen, gerade für Leute, die Schichtbetrieb haben und nicht teilnehmen können an der Versammlung, für die ist es halt schon wichtig, so ein Protokoll lesen zu können, um weiterhin partizipieren zu können. Trotzdem ist es in dem Moment eine Bürokratie, die vielleicht auch anstrengend ist, weil jemand ja das Protokoll schreiben und veröffentlichen muss und so. Ich glaube, man muss einfach Maß halten, ja, man darf sich nicht in der Bürokratie verlieren. Es gibt immer den Spruch, die Bürokratie muss für die Leute in der Gewerkschaft da sein und nicht die Leute für die Bürokratie.
Für ihn sei ebenfalls das breite Netzwerk einer Gewerkschaft ein Vorteil. Dabei könne man mit anderen Mitgliedern sprechen, die über entsprechendes Know-how verfügen und sich gegenseitig helfen. Das sind Ressourcen, über die Einzelpersonen oft nicht verfügen.
Wenn man mal selber ein Thema hat, was mit dem Betrieb oder arbeitsrechtlichen Fragen zu tun hat, bin ich da gut aufgehoben und kann mir andere Meinungen einholen und kann davon profitieren, dass es auch eine Organisation ist, die ja auch finanzielle Ressourcen hat und räumliche Ressourcen.
Peter Seifert sieht ebenfalls die Vorteile, die ihm die Gewerkschaft Verdi bietet.
Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Gewerkschaften die Interessen der Kolleginnen und Kollegen vertreten und wir gemeinsam viel mehr erreichen können, zum Beispiel gute Tarifabschlüsse, aber auch diese gemeinsame Arbeit mit Kollegen und Kollegen.
Dabei kann Social Media und Co. ein zusätzliches Tool sein, welches Gewerkschaften nutzen. Über soziale Medien alleine könne jedoch nicht so viel erreicht werden. Für Hannes gilt das Zusammenschließen von ArbeiterInnen immer noch als die wirksamere Methode.
Also ich sehe sie als sehr, sehr zeitgemäß und finde es auch schade, dass die Mitgliedszahlen generell, egal wohin man guckt, rückläufig sind von Gewerkschaften in den letzten Jahren und sehe das als großes Problem, weil das ein Einfallstor dafür ist, dass Betriebe und Chefs und Chefinnen immer mehr Arbeitsrechte auch wieder zurückdrehen. Und aus meiner Sicht ist Social Media auch eine gute Vernetzungsmöglichkeit und vielleicht auch mal im Fall der Fälle schneller oder dynamischer. Aber ich habe jetzt noch nicht von vielen Fällen geholfen, wo das wirklich bei einer konkreten Kündigung oder einer Beschneidung von Arbeitsrechten oder sexueller Belästigung im Betrieb viel geholfen hat.
Gewerkschaften können ArbeiterInnen also in ihrem Arbeitsalltag helfen und bieten ebenfalls bei rechtlichen Fragen Unterstützung. Dabei ist der Handlungsspielraum oft größer und Mitglieder verfügen über mehr Ressourcen, als es beispielsweise nur über Social Media möglich wäre.
Wenn euch diese Probleme aus dem Arbeitsalltag bekannt vorkommen, könnt ihr euch ja mal im Internet informieren. Da seht ihr, welche Gewerkschaften zu eurem Beruf passen und können vielleicht sogar aktiv werden. Und wenn ihr Aktivismus spannend findet, dann habe ich hier direkt noch was für euch. Im nächsten Beitrag geht es nämlich um die Idee einer autofreien Innenstadt. Die proben wir nämlich auch in Magdeburg jährlich mit einem Protest namens Parking Day. Autos gehören zum Stadtbild dazu. Stau mitten in Magdeburg ist völlig normal. Wenn sie nicht die Straßen verstopfen, dann stehen die Autos dicht an oder auf den Gehwegen. Das ist zwar nicht schön, aber notwendig, damit wir in der Stadt auch mobil sind. Stimmt das aber wirklich? Wo Autos sind, können schließlich keine Menschen sein. Das stellt uns in Magdeburg vor die Herausforderung, dass eine tatsächliche Innenstadt nur schwer möglich ist. Laut einer MDR-Umfrage vom Ende 2023 sind immerhin 43% der Befragten für mehr autofreie Zonen in den Städten. Sogar 45% fordern mehr Tempo-30-Zonen. Sie haben mit der Fraktion der Grünen und Future auch eine Stimme im Stadtrat. Mit dem Rahmenplan Innenstadt wollten sie genau dieses Problem angehen. Madeleine Linke ist Abgeordnete der Fraktion. Sie erklärte mir, was zwischen Uniplatz und Hasselbachplatz quasi geprobt werden sollte.
Steht eigentlich drin, dass wir eine Innenstadt haben wollen, gerade da, wo ich es eben benannt haben möchte, wollten wir dort für 8 Wochen mal so einen Verkehrsversuch starten, also die Autos raus und da eben Bühnen hinstellen, Sitzmöglichkeiten, also Foodtrucks und andere Sachen.
Im Sommer 2025 sollte es dann soweit sein. Der Wechsel der Mehrheiten und ein Widerspruch der Oberbürgermeisterin verhinderten den Versuch allerdings. Das bedeutet, dass die Kerngebiete auch weiterhin zwischen FußgängerInnen, Fahrrädern, Straßenbahnen und Autos geteilt werden. Für jene, die dennoch auf eine lebendigere Innenstadt hoffen, zählt jetzt das Engagement der Zivilgesellschaft. Der Parking Day ist ein gutes Beispiel. Je nach Geschmack kann man hier sehr aktiv werden oder nur durch das Dasein am Experiment teilnehmen.
Da werden Parkflächen umgewandelt in Parks, also in Aufenthaltsflächen mit so, ja, vielleicht mal ein Sofa, ein Tisch, ein paar Stühlen, manchmal ein Schachspiel oder auch, wir haben auch schon Badminton gespielt, versuchen wir so ein bisschen uns Fläche zurückzuerobern. Und das kann so manchmal so einen Geschmack davon geben, ja, wie eigentlich eine Stadt aussehen kann, die urban ist, die mit Menschen gefüllt ist, die Spaß haben, die dort auch Kultur ausleben können.
Die Innenstadt ist allerdings nur ein Punkt von vielen. Wendelin ist Aktivist bei der Linksjugend. Auch er hat schon eine Parkbucht am Parking Day gestaltet. Seine Motivation hierfür ist allerdings eine andere.
Da gibt es verschiedene Gründe für. Also einerseits ist natürlich so die Luftverschmutzung ein Riesenproblem. So, wenn du aus der Stadt rausfährst, dann merkst du erstmal, wie sich wieder Luft anfühlt. Davon abgesehen ist es natürlich ein Riesenrisiko und im Kontext von Klimawandel müssen wir einfach anfangen, Städte anders zu denken und Autos und Individualverkehr sowieso zurückschrauben.
Damit hat er nicht Unrecht. Die Feinstaubkonzentration in der Stadt liegt im Durchschnitt 4-mal so hoch wie von der WHO empfohlen. Gebiete wie das Stadtfeld liegen zu Stoßzeiten sogar bei dem 6-fachen des von der WHO empfohlenen Wertes. Besonders hoch ist hier die für den Menschen schädlichste Klasse PM2,5. Für uns vor Ort bedeuten diese Werte schon eine gesundheitliche Herausforderung. Menschen mit Vorerkrankungen in Bereichen wie Lunge und Herz wird tendenziell sogar empfohlen, Aktivitäten in den belasteten Gebieten zu vermeiden. Eine Verbesserung, egal welche Art, erzielen wir aber nur gemeinsam. Wenn man kurze Wege hat oder Öffis nutzen kann, sollte das Auto lieber außerhalb lassen. Personen, die wirklich darauf angewiesen sind, haben so eine freie Fahrt und belasten die Luft immerhin nicht so lange. Wer über eine komplett autofreie Innenstadt nachdenkt, darf sich auch in diesem Jahr wieder am Parking Day davon überzeugen lassen.
Das war ein Beitrag von meinem Co-Moderator Robin Däßler. Wer auch früher am Hasselbach öfter mal gechillt hat, ist der Rapper Plusmacher. Nicht umsonst heißt der nächste Song Am Hasselbach. Und es wird noch besser. Gleich im Anschluss sprechen wir ihn live. Also bleibt dran.
Bahn 315 an Zentrale. Observieren immer noch verdächtige Personen. Zielobjekt befindet sich seit 20 Minuten am Hasselbachplatz. Verdacht auf Verstoß gegen BTMG. Wie ist die geplante Vorgehensweise?
Bahn 315 an Zentrale. Hat bitte genauere Beschreibung der verdächtigen Person.
Person trägt Klappe und ein Oberlippenbart. Sportliche Kappe nach hinten gedreht. Totschuhe und einen dunklen Trainingsanzug. Auffällige Merkmale sind Schweizer Luxusuhr, massive Goldring und Goldzahn. 1,80 groß, fährt mit der blauen Mercedes E-Klasse, neuestes Modell, bitte Instruktionen.
Okay, danke. Observation weiterführen, noch kein Schüsse.
Es wird wieder gediert hier am Hasselbach. Ah, endlich wird wieder Plus gemacht. Glatze, Schnauzer, alles frisch poliert. Auf der Straße wird die Rente finanziert. Kripo observiert, Blackberry ist kodiert. Alle wollen machen, aber keiner macht wie wir. Der Macher mit dem Plus, alle Candy Hooks. Hunis in der Bauchtasche, Rapper zahlen Schutz. Von Montag bis Sonntag prägt mich der Scheiß. Rede nicht, du weißt, kein einziges Detail. Bekanntester Weed-Rapper in ganz Europa. Deine kleine Kinderklicke kifft sich im Koma.
Schon wieder Blaulicht am Hasselbach Platz. Es gibt aufs Maul ohne Papala. Papp, hier machen Gauner mit Haschisch ab. Satz, und jetzt halt drauf, bis das Kassenfach platzt. Schon wieder Blaulicht am Hasselbach Platz. Es gibt aufs Maul ohne Papala. Papp, hier machen Gauner mit Haschisch ab. Satz, und jetzt halt drauf, bis das Kassenfach platzt.
Hi Plussi, herzlich willkommen hier bei uns bei Omnifrequent.
Einen wunderschönen guten Abend, was geht ab? Grüßt euch alle zusammen.
In Magdeburg haben wir uns ja knapp verpasst. Du warst aber natürlich nicht zum ersten Mal hier, sondern du kommst auch aus der Stadt. Da stellt sich natürlich die Frage, Magdeburg und Rap, wo findet man die Stadt in deiner Musik wieder?
Oh, die Stadt hat sich oft in meiner Musik wiedergespiegelt quasi. Da hat ja alles irgendwo angefangen am Hasselbach, wie ihr gerade auch in der letzten Single gehört habt. Und da sind quasi meine Roots und auf vielen Tonträgern habe ich meine Herkunft zelebriert quasi so, dass teilweise deutschlandweit auch Leute dachten, dass der Hasselbach gar nicht, also überall ist irgendwo der Hasselbach quasi, ja. Der ist in Berlin, der ist in Stuttgart, in Köln, in Hamburg. Viele wussten gar nicht genau, dass er in Magdeburg ist, aber das habe ich natürlich immer wieder daraufhin kommuniziert und ist natürlich sehr prägnant auch in meiner Musik verankert, meine Herkunft.
Ja, also hört sich ja wirklich deutlich danach an, als hätte Magdeburg dich wirklich lange auch geprägt. Du aber durch deine Musik ebenfalls viele Fans. Was soll deine Musik bewirken?
Puh, meine Musik soll bewirken. Schwer zu sagen, das ist natürlich eine Ansichtssache. Der eine konsumiert es dort, der andere da. Aber eher soll die Musik dafür da sein, um vielleicht einfach mal abzuschalten vom ganzen Stress, vom ganzen Alltag, irgendwo in meine Welt abzutauchen und einfach ein bisschen den Vibe zu fühlen und einfach Musik, gute Musik zu genießen. Ja?
Apropos Wirkung und Konsumieren. Legalized, das hast du früher immer gefordert. Wie zufrieden ist der Nummer 1 Kuschpuffer mit der Legalisierung?
Der Plusmacher Kuschpuffer Nummer 1 ist ja, ganz happy auf jeden Fall. Wir sind an einer historischen Zeit, würde ich schon sagen. Ich denke, dass es einmalig ist, dass es nicht viele miterleben konnten, dass es unsere Generation jetzt so live hautnah mitbekommt, ist super und vor allem auch einen großen Teil davon dazu beigetragen zu haben und vor allem ein Teil davon zu sein, von dieser Bewegung und von dieser History hier in Deutschland, freut mich sehr und super, gute Referenz, würde ich sagen. Ja.
Man könnte ja quasi dann sagen, vom Gangster zum Gärtner, hat sich dein Image nach der Legalisierung in irgendeiner Art und Weise verändert?
Ja, was heißt vom Gangster zum Gärtner, ja. Also ich war jetzt nie so ein Gangster oder ein böser Verbrecher. Ich bin eher so ein Junge von der Straße, würde ich sagen, der viel berichtet hat und viel zu erzählen hatte quasi. Und wie war die Frage nochmal genau, bitte?
Ob sich dein Image nach der Legalisierung verändert hat?
Ach so, genau, mein Image. Nee, eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, das floriert quasi mein Geschäft und mein Image. Ich habe ja nebenbei auch meine Company Farm Bros. Wir sind ein Grow Shop und ein Urban Gardening Store, machen viele Sachen in dem Bereich seit der Legalisierung. Sowieso, ich bin schon lange in der deutschen Cannabis-Industrie tätig und auch ein Gesicht in der Branche. Und es ist immer noch nach wie vor das Image. Das ist eine gute Imagepflege, denke ich. Und die Legalisierung hat mir da in die Karten gespielt auf jeden Fall.
Aber deine Musik wird ja auch von Leuten gehört. Ich zum Beispiel habe mit 14 angefangen, deine Musik zu hören, ja. Die noch jünger sind. Denkst du, dein Publikum unterschätzt die Gefahr von Cannabis dadurch vielleicht ein Stück weit?
Ja, das kommt immer drauf an, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, noch jünger als 14, schon gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen, aber sag ich mal so, mein Klientel so zwischen 17, 18, 16 bis hoch, 34 und die 40er. Nichtsdestotrotz, klar, Finger weg auf jeden Fall im jungen Alter von Cannabis und anderen Drogen wie Nikotin oder auch Alkohol. Ich soll keine Vorbild sein, ich möchte auch keine Vorbildfunktion in dem Thema sein oder in der Position. So oft das Elternhaus quasi, was auch oft die Verantwortung trägt. Klar, können gewisse soziale Brennpunkte oder soziale Gesellschaft irgendwo, die da irgendwie reingeboren sind, das vielleicht das irgendwo beschleunigen oder pushen. Aber nichtsdestotrotz versuche ich auch irgendwo ein positives Beispiel zu sein, indem ich quasi auch zeige, dass man auch unter Konsum oder in diesem Lifestyle, den ich quasi lebe, trotzdem auch irgendwie auch was aus sich machen kann quasi. Ich bin ja, sag ich mal, kein Stoner oder ein Cannabiskonsument, der jetzt nichts auf die Ketten bekommt oder sondern irgendwie trotzdem noch mit zwei Beinen im Leben steht. Nichtsdestotrotz ist die Substanz nicht zu unterschätzen und sollte auf keinste Weise als Vorbildfunktion dienen, früh anfangen damit zu konsumieren, ja.
Bewusster Umgang ist auf jeden Fall wichtig. Wie steht deine Familie eigentlich zur Kunstfigur Plusmacher?
Ja, da gibt es viele Parallelen auch zur persönlichen Figur Mie quasi. Ja, sind ziemlich down damit, alles cool. Das ist jetzt nicht alt so kritisch oder wird jetzt nicht kritisch angesehen. Im Gegenteil, sind alle ziemlich stolz auf mich und lass mich das auch spüren.
Was machst du heute Abend denn noch so?
Heute Abend?
Ja.
Heute Abend werde ich ganz entspannt machen. Ich habe heute einen vollen Tag gehabt. Heute ist Mittwoch, ja, genau. Ich war viel abarbeiten. Ein paar Terminchen gehabt und werde den Abend ganz entspannt ausklingen lassen. Mit Familie, mit meinen Kindern, mit Frau und auf locker. Ganz entspannt. Kalt, Berlin ist kalt, grau. So Chill-Time jetzt so ab 19, 20 Uhr auf jeden Fall. Morgen wieder früh raus.
Das hört sich nach einem Plan an. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß dabei und bedanken uns ganz recht herzlich für das Interview.
Vielen lieben Dank an euch. Liebe Grüße, ja.
Bei uns geht's jetzt weiter mit einer anderen Person, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Enrico Schäffler hat es geschafft, seine Leidenschaft für die Bühne in eine Karriere umzuwandeln. Heute leitet er das Theater an der Grünen Zitadelle in Magdeburg. Wie er es schafft, seine Leidenschaft für die Bühne mit den Herausforderungen der Theaterleitung zu vereinen? Unser Reporter Chris Lucio Schönburg hat ihn getroffen.
Das Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg zeigt Inszenierungen mitten im Ambiente des Hundertwasserhauses. Seit der Saison 2022-23 liegt die Leitung des kleinen Theaters in den Händen von Enrico Schäffler.
Ich brenne für unser Theaterchen, ich brenne für unsere Bühne und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, da auch mit den tollen Kolleginnen und Kollegen überhaupt diesen Raum zu beleben. Das macht wahnsinnig viel Spaß und da auch zu planen und mir Dinge auszudenken. Und da kann ich dann auch mal abschalten. Da kann ich dann auch einfach wirklich mal loslassen und es einfach passieren lassen.
Doch Schäfflers Weg dorthin begann nicht auf der Chefebene, sondern auf der Bühne selbst. Schon als Jugendlicher spielte der gebürtige Aschersleber erste Rollen im Nordharzer Städtebundtheater.
Also hier habe ich damals in der Statisterie und dann im Extrachor mitgemacht und dann kam mal so eine kleine Sprechrolle, wo es mal um zwei, drei Sätze ging. Und also hier in Halberstadt hat sich das so nach und nach aufgebaut und entwickelt.
2014 schrieb Enrico Schäffler für das erste Märchenmusical des Theaters in der Grünen Zitadelle die Musik. Heute gehört die Weihnachtsinszenierung fest zum Programm und zieht jedes Jahr Familien aus Magdeburg und der Umgebung an. Neben den Märchen stehen auch Boulevardtheater, Komödien, Spielen und Schwenke auf dem Spielplan. Die Spielpalette ist groß. Die Bedürfnisse des Publikums, für Theaterleiter Enrico Schäffler das A und O. Seiner Meinung nach übrigens in ganz Sachsen-Anhalt.
Ich finde, wir haben viele tolle Ensembles und wir haben viele tolle Teams, die oder viele auch schöne Theater, die da arbeiten und die was machen. Ich habe nur ab und zu das Gefühl, dass die ein oder andere Bühne am Publikum vorbei Stücke auf die Bühne bringt, dass sie eben Sachen, dass Künstlerinnen und Künstler oft gern das auf die Bühne bringen, was ihnen selber gefällt, aber dabei auch manchmal vergessen, wollen das eigentlich die Leute sehen.
Doch Theaterleitung bedeutet mehr als nur künstlerische Entscheidungen. Heute muss sich Enrico Schäffler mit organisatorischen Herausforderungen auseinandersetzen, bei denen Kreativität und Pragmatismus gefragt sind. Dabei war der erste Kontakt mit seinem Theaterchen damals eher spontan.
2013 ging das los durch einen Zufall, weil bei einem Kollegen der Kollege ausgefallen ist. Und er rief mich dann an und sagte, du, ich habe in einer Stunde Show. Und dann bin ich ins Auto gesprungen und war irgendwie in einer Dreiviertelstunde da. Und dann haben wir irgendwie da, ich glaube, 2,5, 3 Stunden Programm zusammen gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt noch mehr zusammen machen. Und so hat sich das dann dort entwickelt. Und jetzt seit 2 Jahren darf ich das Theaterchen leiten.
Ein Anliegen, das dem Theaterleiter besonders wichtig ist, ist die Nachwuchsförderung. Und genau für jene junge Menschen, die von einer Karriere auf der Bühne träumen, hat er einen ganz klaren Rat.
Einfach dranbleiben und vor allem auch fleißig sein und sich nicht darauf ausruhen und darauf warten, dass mal vielleicht irgendwann jemand um die Ecke kommen könnte, der sagt, Mensch, du bist es, auf dich habe ich gewartet, dich mache ich jetzt zum großen Star, sondern es wirklich aus eigener Initiative zu machen und immer wieder am Ball zu bleiben.
Mit seinem Theater in der grünen Zitadelle Magdeburg möchte Enrico Schäffler nicht nur Kultur schaffen, sondern auch Menschen inspirieren und ermutigen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. So wie er es selbst getan hat. Vom Hobby zum Beruf.
Und wir alle haben ja auch unsere eigenen Ziele in der Hinsicht vielleicht auch. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir macht die Prokrastination da regelmäßig einen Strich durch die Rechnung.
Boah, ja, fühle ich voll. Ich schiebe meine Aufgaben auch oft genug auf den nächsten Tag. Aber hey, komm, das passiert irgendwie jeden und allen ständig. Wie wir das verhindern können, erzählt uns jetzt aber Mailin Zimmermann in ihrem Beitrag.
Prokrastination bedeutet extremes Aufschieben. Laut Definition ist Prokrastination ein erlerntes Verhalten. Es wird durch seine kurzfristigen Konsequenzen verstärkt. Stress, Angst oder Überforderung werden kurzfristig vermieden. Das gute Gefühl, das dadurch entsteht, hält aber meist nicht lange an. Anja Meyer ist die Koordinatorin für das Gesundheitsmanagement an der Hochschule in Magdeburg und kennt die negativen Folgen des Aufschiebens.
Wenn ich prokrastiniere, also viel vor mir herschiebe, erhöht sich mein Stressniveau, also mein Stresslevel, weil ich natürlich in meinem Unterbewusstsein weiß, dass ich eigentlich diese Aufgabe tun würde. Also sie ist ja nicht weg, nur weil ich sie vor mir wegschiebe. Und langfristig eben auch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Also es kann zu Depressionen führen, zu Angststörungen, schlechte Schlafqualität, weil das Unterbewusstsein natürlich voll was mit einem macht. Und es kann auch zu Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes führen und so also sehr weitreichende Auswirkungen dann auch auf unsere Gesundheit haben.
Warum also tun wir uns das an? Oft liegt es an den Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Bei komplexen Aufgaben sind die Konsequenzen oft unsicher oder zeitlich weit entfernt. Die Aufgabe selbst scheint uns vielleicht zu schwer, zu langweilig oder einfach überwältigend. Dann suchen wir oft nach leichteren Alternativen oder nach Ablenkung. Das weiß auch Sina Hoffmann. Sie ist Verpackungstechnologin und hat während ihres Studiums stark prokrastiniert.
Weil man aber so ein schlechtes Gewissen hat, sucht man sich dann schon auch andere Aufgaben wie die Wohnung putze, weil man sich dann einredet, man kann ja auch besser lernen, wenn die Wohnung sauber ist. Und es ist ja auch wichtig dann und so findet man dann immer selber Ausrede.
Auch typische Glaubenssätze wie ich kann nur unter Druck gut arbeiten oder ich muss in der richtigen Stimmung sein, fördern das Aufschieben. Um also vom Aufschieben zum Anfang zu kommen, hilft es, strategisch vorzugehen. Sina Hoffmann hat gute Erfahrungen mit der Eat the Frog-Methode gemacht.
Was mir manchmal schon geholfen hat, ist, wenn ich die Aufgaben priorisiert habe und ich eben dann mit der wichtigsten Aufgabe angefangen habe, dann hat man ein gutes Gefühl, wenn man die erledigt hat und dann läuft auch der Rest viel leichter.
Struktur und Planung sind also wichtige Werkzeuge, um Prokrastination zu vermeiden. Um das Gefühl der Überforderung zu reduzieren, hilft es, sich einen festen Zeitplan zu machen. Auch regelmäßige Pausen und das Setzen realistischer Ziele können dabei helfen. Außerdem sollte man versuchen, äußere Ablenkungen zu minimieren. Das kann bedeuten, das Handy einfach mal wegzulegen oder einen ruhigen Arbeitsplatz zu wählen. Auch auf Multitasking sollte man verzichten. Anja Meyer erklärt warum.
Das sollte man gerade bei wichtigen Arbeitsaufgaben vermeiden, weil man macht eigentlich zwei Sachen parallel. Man macht sie nicht wirklich gleichzeitig, sondern man macht das eine und geht dann gedanklich wieder rüber zu dem nächsten. Also daher lieber ein Single-Tasking oder Monotasking übergehen und bin ich ganz konzentriert und dann aber vielleicht für einen bestimmten Zeitraum nur für diese Aufgabe da zu sein.
Es gibt also viele Möglichkeiten, das Aufschieben in den Griff zu bekommen. Der erste Schritt ist, die eigenen Verhaltensmuster zu erkennen. Daraufhin kann man gezielt Gegenmaßnahmen ergreifen. Wichtig dabei ist es, sich nicht selbst zu verurteilen. Jeder Mensch prokrastiniert mal. Entscheidend ist, dass es nicht zur Gewohnheit wird.
Und wenn ihr gerne mal nicht zu Hause, sondern außerhalb produktiv seid, dann kennt ihr ja vielleicht das Schauwerk in Magdeburg. Etwas versteckt am Breiten Weg kann man den Coworking Space und Ausstellungsort des IWIT-Studiengangs finden. Das Hochschulprojekt steht seit dem letzten Jahr auf der Kippe und kurz vor dem Aus. Ist das nun aber der letzte Beitrag über das Schauwerk? Unsere Kollegin Emily Sander hat das für uns herausgefunden.
Das Schauwerk. 2018 gegründet, ein Ort für Veranstaltungen, Ausstellungen und ein Raum für Studierende und Einwohner Magdeburgs. Marile Göldner ist Industriedesign-Studentin an der Hochschule Magdeburg-Stendal und eine aktive Nutzerin des Schauwerks. Für sie ist das Schauwerk mehr als nur ein Veranstaltungsraum.
Für mich ist es vor allem dieser Ort, wo ich halt andere Leute, die ja gleichgesinnt sind, treffen kann. Ich denke vor allem für Leute, die vielleicht alleine wohnen, ist das halt auch eine Möglichkeit, so ein bisschen mehr Gemeinschaft zu bekommen.
Damit könnte aber bald Schluss sein. 2024 war ein schwieriges Jahr für das Schauwerk. Mitte des Jahres haben die AfD und CDU im Stadtrat keine neuen Fördermittel für das studentische Projekt freigegeben. Die Stadt unterstützt das Projekt also nicht mehr. Auch der Gründer des Projekts gibt seine Stelle als Projektleiter ab. Es schien hoffnungslos. Doch das Schauwerk hat einen vorübergehenden Projektleiter gefunden. Christian Thoralf Weber, Dekan des Fachbereichs Ingenieurswissenschaften und Industriedesign an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er hat sich der Sache anvertraut und schon Pläne für die weitere Finanzierung.
Ich bin demnächst sozusagen mit der Stadt zusammen, um zu gucken, in welche Richtung können wir das entwickeln, wo können wir noch Sponsoren bekommen und wo ich jetzt dran bin, ist einfach Unternehmen anzusprechen, ob die sich nicht beteiligen können. Und wenn es irgendwo bloß 500 Euro oder 1000 Euro sind im Jahr, um das Schauwerk mit zu sponsern.
Durch den Wechsel des Projektleiters hat man intern Sorge vor möglichen tiefgreifenden Veränderungen. Vor allem das Wohnzimmerfeeling und die Spieleabende am Donnerstag will man nicht missen. Die Ausstellungen liegen Marile besonders am Herzen.
Also wenn der Raum zugestellt ist und wir keine Ausstellung mehr machen können, ist halt für uns ein bisschen der Sinn verloren gegangen, sag ich mal. Also ja, dadurch, dass ich ja jetzt letztes Semester auch die Ausstellung mitgestalten durfte, kann ich halt einfach auch sagen, so, dass man dadurch super viel lernt, also was eigene Organisation angeht. Auch mal mit Sponsoren reden, wie man sowas halt von Grund auf die Beine stellt. Und das ist halt eine wahnsinnig wichtige Kompetenz.
Eins ist wohl klar. Das Schauwerk wird nach dem Projektleiterwechsel nicht mehr zu 100% das alte sein. Aber Christian Thoralf Weber kann die Schauwerkliebhaber beruhigen, denn er hat einiges vor.
Also das, was bisher im Schauwerk gelaufen ist, soll sozusagen genauso weiterhin auch laufen. Ich würde gerne das Schauwerk breit aufstellen, so als Schaufenster der Hochschule. Nicht nur, dass im Endeffekt unser Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign dort tätig wird, sondern dass auch die anderen Fachbereiche dort tätig werden und es mit nutzen können.
Was zählt ist, Sponsoren zu finden, die das Schauwerk in Zukunft mit Fördergeldern versorgen. Momentan trägt der Fachbereich Ingenieurswissenschaften und Industriedesign die 6.000 Euro Instandhaltungskosten allein. Christian Thoralf Weber hofft in Zukunft, auf die anderen Fachbereiche zählen zu können. Das Wichtigste ist jedoch, dass das Schauwerk nicht ihre wohlige familiäre Atmosphäre verliert und die Studierenden weiterhin einen Ort für Gemeinschaft und ihre Ausstellungen haben.
Scheint also doch nicht der letzte Beitrag über das Schauwerk gewesen zu sein. Na, da sind wir gespannt, wie es in Zukunft weitergehen wird und drücken die Daumen, dass die Kassen bald wieder klingeln. Und jetzt werfen wir einen Blick zurück in die Epoche der Romanik. Was es mit einer romanischen Tourismusroute durch ganz Sachsen-Anhalt zu tun hat und warum das ein neues Ausflugsziel bei euch sein sollte, erfahrt ihr jetzt mit einem Beitrag von mir. Kirchen, Klöster, Ruinen, Bauwerke. All das kann man auf der Straße der Romanik besichtigen und erkunden gehen. Die Straße der Romanik ist eine Tourismusroute, welche es nur in Sachsen-Anhalt gibt. Bestehend aus einer Nord- und Südroute ist Magdeburg als Landeshauptstadt der Knotenpunkt. 1993 wurde die Straße der Romanik ins Leben gerufen. Anfangs zählten zu der Tourismusroute 60 Gebäude dazu. Die Route der Straße entwickelte sich dann Stück für Stück weiter. Mittlerweile sind es schon 88 Gebäude, welche sich in ganz Sachsen-Anhalt verteilen. Allerdings sollte man sich nicht täuschen lassen. Es gibt weitaus mehr als nur diese 88 romanischen Gebäude. Thomas Zickner, Mitarbeiter im Haus der Romanik, ist zuständig für die Ausstellung Straße der Romanik. Er selbst hat bei weitem noch nicht alle Bauwerke besichtigt, hat aber einen Favoriten.
Ich habe eine kleine Lieblingsburg und das ist die Burg Falkenstein, dort wo der Eike von Repgow auch den Sachsenspiegel da angefertigt hat. Und ja, nicht umsonst hat man da wohl auch schon 2-3 Märchenfilme gedreht auf dieser Burg Falkenstein. Also das ist eine richtig schöne kleine Märchenburg. Aber jedes alte Bauwerk hat seinen speziellen Reiz, das ist halt so.
Um als Bauwerk zur Route dazuzugehören, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt werden. Darunter müssen regelmäßige Öffnungszeiten und dazugehörige ExpertInnen zur Verfügung stehen. Die Route ist dabei schon über 1000 Kilometer lang und ähnelt mit ein bisschen Fantasie der Form einer 8 auf der Karte. Manuela Fischer ist die Koordinatorin für die Straße der Romanik. Sie arbeitet beim Tourismusverband Sachsen-Anhalt und hat einen Tipp, wo man mit dem Erkunden am besten anfängt.
Neben der gesamten, kompletten Straße kann man natürlich die Südroute abfahren, kann man die Nordroute abfahren. Aber besser wäre natürlich, wenn ich in den Regionen schaue und letztendlich dann für mich kleinere Routen plane. Ich setze mir einen Punkt und kann von dort dann spinnenartig die Bauwerke besuchen.
Die hauptromanische Zeit war von 950 bis 1250, welche sich durch Festungs- und Bogenbau im Mittelalter kennzeichnen. Die Romanik ist erkennbar durch dicke Wände und kleine Fenster. Insgesamt wirkt alles mehr wehrhaft, im Gegensatz zur Gotik, die danach mit eher filigranen und verspielten Verzierungen folgt. Die Ausstellung im Infozentrum der Romanik befindet sich in einem kleineren Raum mit interaktiven Geräten wie digitale Tafeln oder ein Schreibpult. So zum Beispiel auch eine Auswahl an mittelalterlichen Instrumenten wie die Flöte, die Leier oder auch die Harfe. Herr Zickner zeigt uns beim Erkunden der Ausstellung eine Bauerntür. Dort schaut man durch ein kleines Fernglas und sieht verschiedene Kulissen mit besonderen Geräuschen oder auch Gerüchen.
Immer für einen Lacher sorgt unsere Burgküche, weil wenn man denn die Burgküche eingestellt hat und schaut dann durch, dann riecht es nach Knoblauch. Ich warne unsere Besucher mal vor, nicht, dass sie uns nach hinten überkippen.
Damit Bauwerke erhalten und restauriert werden können, sind Spenden wichtig und gern gesehen. Die Gebäude, gerade Kirchen, stehen größtenteils frei zum Betreten. Gelegentlich sind Gebäude abgeschlossen. Besucher können aber jederzeit anrufen und sich anmelden. Neben dem Infozentrum und den Bauwerken gibt es auch verschiedene Veranstaltungen, wie Festivals oder Konzerte zu besuchen. Ilka Keffel ist ebenfalls Mitarbeitende vom Tourismusverband und erzählt beispielsweise vom jährlichen Romaniktag.
Da fordern wir die Bauwerke auf oder bitten die Bauwerke in ganz Sachsen-Anhalt, dass auch Bauwerke die Türen öffnen, die jetzt vielleicht nicht auf sein können, so regelmäßig, weil Hälfte der Bauwerke wird ehrenamtlich betreut. Und wenn da jemand wegfällt und kein Nachwuchs ist, dann ist es schwierig, die Bauwerke zu öffnen, weil kein Geld, keine Leute da. Ansonsten, wie gesagt, gibt es verschiedenste Veranstaltungen immer in fast allen Bauwerken.
Wer Lust bekommen hat, näher an die Romanik einzutauchen, kann ja beim nächsten Mal hier und überall in Sachsen-Anhalt die Augen offen halten. Mit dem Zukunftsprojekt Reisen für alle ist dies auch schon teils barrierefrei möglich. Augen offen halten ist auch noch woanders ganz wichtig. Und zwar im Kino. Da ist jetzt schon vor einem Weilchen der Film Wicked angelaufen. Julina, du hast ihn ja auch geschaut, oder?
Ja, habe ich. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ja, wie die anderen ihn finden.
Ja, ich auch. Und deswegen schauen wir mal, ob der für die Befragten was taugt. Das hat unser Reporter Chris Lucio Schönburg herausgefunden.
Es ist eines der erfolgreichsten Musicals der Welt und flimmert jetzt auch als Film über die Kinoleinwände. Wicked. Die Verfilmung von John M. Chu erzählt die Vorgeschichte von der Zauberer von Oz und entführt die Zuschauer in eine Welt voller Magie und Freundschaft, aber auch Intrigen. Mit einem Budget von 300 Millionen Dollar setzt die Produktion auf aufwendige Kulissen, einen hochkarätigen Cast und Musik, die Fans weltweit begeistert. Die Handlung spielt an der Zauberschule von Gliss, wo die grüne Außenseiterin Elphaba und die beliebte Galinda aufeinandertreffen. Aus anfänglicher Rivalität entsteht eine Freundschaft, die durch die gesellschaftlichen Zwänge und persönliche Konflikte immer wieder auf die Probe gestellt wird. Mit opulenten Bildern und ikonischen Songs wie Defying Gravity, die direkt live am Set gesungen wurden, soll den Szenen eine besondere Intensität verliehen werden. Eine Umsetzung, die bei den Zuschauern gemischte Eindrücke hinterlässt.
Mir hat es nicht ganz so gut gefallen. Es war sicherlich optisch opulent, aber wir haben ja den Film gesehen mit englischem Gesang und deutschen Untertiteln, was für mich bedeutet, dass der Film nicht für die deutsche Sprache gemacht ist. Mich haben die Lieder auch nicht abgeholt, weil ich die Zusammenstellung, also wie es rübergekommen ist, nicht toll fand.
Ich finde es doof, dass es einen zweiten Teil gibt. Also ich bin total enttäuscht davon. Also ich kenne zumindest von der Musik her das Musical und ich finde, was man in ein Musical packen kann, kann man auch in einen Film packen. Aber sonst war es richtig gut.
Er war sehr gut inszeniert, er war sehr farbenfroh inszeniert. Es gibt dennoch zwei Kritikpunkte. Der eine ist, ich fand die Handlung teilweise sehr gestreckt. Also ich glaube, hier hätte man deutlich mehr straffen können. So entstehen im Film auch Längen. Und das Zweite ist, ich verstehe nicht, warum man in den Film extra deutsch synchronisiert, auch gesanglich deutsch synchronisiert, auch mit hervorragenden Sängerinnen und Sängern. Und die Version mit den deutschen Liedtexten zeigt man dann nur 14 Uhr zur Kindervorstellung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sich freuen würden, wenn sie eben die Texte, die Liedtexte auch auf Deutsch genießen können, weil wir haben nun mal auch geile Stimmen in Deutschland.
Die Zahlen spiegeln diese gemischten Meinungen wieder. Nach dem Kinostart am 12. Dezember zog Wicked am ersten Wochenende in Deutschland 220.000 Zuschauer an. Zusammen mit den Previews waren es 320.000. Im Vergleich dazu liegt der Disney-Animationsfilm Vaiana 2 der derzeitige Spitzenreiter mit 450.000 verkauften Tickets deutlich vorn. Ein weiterer Kritikpunkt, der bereits anklang, ist die Entscheidung, die Geschichte auf zwei Filme aufzuteilen. Nach 160 Minuten endet Teil 1 mit einem Cliffhanger, eine Entscheidung, die viele Zuschauer als rein kommerziell wahrnehmen. Nichtsdestotrotz lässt das visuelle Spektakel keinen Zweifel daran, dass viel Herzblut in die Produktion geflossen ist. So setzt Regisseur John M. Chu auf echte Sets statt CGI. Ganze Felder wurden gepflanzt, Gebäude aufwendig gebaut, sogar ein echter Zug kam zum Einsatz. Und auch musikalisch bleibt Wicked nah am Original. Die Stimmen der Hauptdarstellerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande sorgen für emotionale und tiefgreifende Höhepunkte. Und setzt nebenbei eine zeitlose Botschaft. Es geht um Toleranz, die Akzeptanz von Andersartigkeit und den Mut, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen. Themen, die heute aktueller denn je sind. Am Ende ist Wicked ein Film, der polarisiert. Für Fans des Originals ein absolutes Highlight, das musikalisch und visuell überzeugt. Neue Zuschauer sollten gespannt sein, sich auf eine ausgedehnte Erzählung, aber auch ein offenes Ende einstellen. Und eines ist sicher, der Zauber von Oz erlebt weiter und bekommt in diesem Jahr sogar einen zweiten Teil. Ab November nur im Kino.
Julina, du funkelst mich gerade schon so ein bisschen an.
Ja.
Du hast ja gesagt, du warst auch da. Und wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, du warst Fan von dem Film?
Ja, total. Also ich kann auch die Kritikpunkte voll und ganz verstehen. Natürlich auch mit den Songs und immer mit diesen Übersetzungen von Englische ins Deutsche. Aber ich war schon großer Fan vom Zauberer von Oz. Und zum Beispiel, dass der Kritikpunkt genannt wurde, dass es in zwei Teile aufgeteilt wurde, finde ich eigentlich eine, ja, wie nennt man das, eine Ehrung an das Musical direkt, weil das hat auch einen Cut, genau an der Stelle, wo auch der Film einen Cut hat. Und das hat einfach vom Originalen viele schöne Elemente übernommen. Auch die Schauspieler fand ich toll, Farben und so. Also mich hat er sehr, sehr fasziniert. Ich kann ihn nur empfehlen, kann aber auch jegliche Kritikpunkte verstehen.
Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Am besten mache ich mir aber einfach selbst ein Bild und buchen wir direkt mal die Kinokarten und währenddessen hört ihr Air in the Night von Phil Collins.
Thank you.
Ja, ne? Ich habe meine Karten jetzt gebucht und ich habe sogar zwei dabei. Kommst du gleich nochmal mit ins Kino?
Oh ja, gern, auf jeden Fall.
Dann kannst du mir noch ein bisschen Live-Commentary geben. Du bist da ein bisschen mehr drin als ich. Und vielleicht überzeugst du mich dann auch, weil normalerweise ist das nicht so meine Art von Film.
Ja, ach komm, ich glaube, der wird dich überzeugen. Weil, ja, einfach die Musik, hallo, die ist so mitreißend und so. Doch, und ein bisschen Popcorn und Nachos und dann, ja.
Bin ich dabei. Und nach der tollen Sendung heute kann ich das auch doch benutzen, um den Abend ein bisschen ausklingen zu lassen, die Aufregung ein bisschen abklingen lassen. Ich denke, das kriegen wir hin. Machen wir das gleich.
Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Plan an, da bin ich dabei.
Ja, perfekt, ne? Dann bedanke ich mich bei dir für den tollen Abend bis hierhin schon mal und natürlich auch beim Publikum.
Vielen Dank auch an dich. Ich habe die Sendung auch total genossen. Und jetzt wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
Tschüss.
H2 Radio.
H2 Radio.
Das Campusradio.